Wie gut, wenn man so in eine Predigt starten kann. Der Sieg gehört dir allein. Vor 4 Wochen habe ich mit allen, die da waren, angefangen, darüber nachzudenken, was für Maßstäbe gelten eigentlich in Gottes Reich, da wo er der Sieger ist, wo er über allem steht. Und vor 4 Wochen ging es um Gnade und Wahrheit. Durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Es ging darum, dass im Johannesevangelium dieses Thema immer wieder zum Vorschein kommt, weil Jesus genauso vorgestellt wird. Wir haben uns eine besondere Begebenheit angeschaut, nämlich da, wo Männer eine Frau wegen Ehebruchs bei Jesus angeklagt haben. Und Jesus dann die Wahrheit kompromisslos ausgesprochen hat und gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und die Männer gingen alle weg von Jesus mit ihrer Schuld. Und nur diese Frau, die die Wahrheit über sich gehört hat, hat auch die Gnade von Jesus erlebt. Ich verurteile dich nicht. Und das konnte Jesus sagen, weil er für diese Sünde ans Kreuz gehen wird, weil er alles auf sich genommen hat und mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Das sind 2 ganz wesentliche Maßstäbe in Gottes Reich, die von ihm zu uns kommen, Gnade und Wahrheit. Und heute möchte ich mit euch einen anderen Maßstab anschauen, der mehr unsere Aufgabe beschreibt, die wir eigentlich haben. Und diese Aufgabe heißt gemeinsam Gott ehren. Wenn Gott der König ist in seinem Reich, verdient er die Ehre. Und weil wir gemeinsam in diesem Reich sein dürfen, sollen wir es auch miteinander tun. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist der 2. Korintherbrief. Denn Paulus beginnt diesen 2. Korintherbrief mit der Aufforderung, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und er beendet diesen Brief mit der Ermahnung, das gemeinsam zu tun und sagt, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Anfang und Ende, ehrt Gott, tut es gemeinsam. Das Problem ist, Paulus hatte in dieser Gemeinde sehr zu kämpfen. Er hat erlebt, dass viele Menschen dort gegeneinander gearbeitet haben. Einige haben ihn sogar als Apostel in Frage gestellt und haben gegen ihn gekämpft. Und dann gibt es einen Abschnitt in diesem Brief, in dem Paulus zeigt, wie er eigentlich mit diesen Angriffen umgeht, mit denen er ständig zu tun hat. Und wie er dadurch der Gemeinde helfen will, trotz allem gemeinsam Gott zu ehren. Und diesen Abschnitt finden wir in 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5. Dort schreibt Paulus, natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht mit menschlichen Mitteln. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art. Es sind mächtige Waffen, die von Gott kommen und dazu dienen, Festungen niederzureißen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jeden Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Jeden solcher Gedanken nehmen wir gefangen und unterstellen ihn Christus. In diesen Versen fällt auf, dass Paulus sehr viele kämpferische Begriffe benutzt. Kampf, Waffen, niederreißen, zerstören, gefangen nehmen. Er hatte es in Korinth nicht leicht und deswegen benutzt er hier sehr deutliche Worte. Einige Menschen in der Gemeinde warfen ihm vor, dass er unglaubwürdig ist, dass er überhaupt kein richtiger Apostel ist. Die sagten, oh, wenn er weg ist, dann schwingt er große Reden, dann schreibt er mächtige Worte in den Briefen. Aber wenn er bei uns ist, spürt man nichts davon, von dieser Macht, die er irgendwie haben sollte. Und die Menschen haben von Paulus erwartet, dass er sich ohne viel Diskussion einfach durchsetzt, seine Autorität mal spielen lässt, für klare Verhältnisse sorgt. Aber weil er sich anders verhält, stellen sie in Frage, ob er überhaupt ein richtiger Apostel ist, ob er überhaupt die nötige Vollmacht dafür hat. Und jetzt verteidigt Paulus sich gegen diese Angriffe. Und er sagt ihnen, ich halte mich bei euch nicht zurück, weil ich feige bin, sondern weil ich genau weiß, wo diese Streitgespräche enden. Am Ende spalten sie nur. Denn da müsst ihr euch für mich oder gegen mich entscheiden. Dann hängt ihr euch an Menschen und nicht mehr an Jesus. Und das möchte ich um jeden Preis vermeiden. Ich möchte mit euch gemeinsam Gott ehren. Und weil Jesus Christus mein Herr ist, ordne ich ihm alles unter. Auch meine Gefühle, meine Gedanken, meine Reaktion, die Art, wie ich damit umgehe. Und Paulus sagt, ich lebe als Mensch in dieser Welt. Ich möchte genauso gerne Recht haben wie ihr. Ich will nicht ausgenutzt werden, wenn ich Rücksicht auf andere nehme. Es tut mir weh, wenn ich in eine bestimmte Schublade gesteckt werde. Mir gefällt es nicht, wenn meine Absichten falsch verstanden werden. Darum bin ich bereit, für meine Überzeugung zu kämpfen. Aber ich tue das nicht so wie ihr. Ich bin nicht wehrlos. Aber ich habe andere Waffen. Und Paulus schreibt hier jetzt erstmal von diesen menschlichen Mitteln. Wörtlich heißt das sogar fleischliche Waffen. Das sind die Methoden, zu denen wir als Menschen einfach von Natur aus greifen, wenn wir uns wehren müssen. Was fällt dir zuerst ein, wenn dich jemand kritisiert? Wenn dein Kind dir sagt, Mama, du bist einfach immer nur ungerecht. Wenn deine Eltern dir sagen, du interessierst dich überhaupt nie für das, was ich mache. Wenn in der Gemeinde einer sagt, das ist nur kaputt gegangen wegen dir, ist alles deine Schuld. Ich weiß nicht, was euch zuerst einfällt. Mir fallen erstmal Worte ein. Und zwar Worte, mit denen ich mich wehre, Argumente. Das Interessante ist, ich versuche dann immer, die Menschen irgendwie in die Enge zu treiben und deutlich zu machen, was eigentlich wirklich zählt. Irgendwas geht hier nicht. Mach das doch mal richtig, Mensch. So, jetzt. Klappt doch. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn wir anfangen zu streiten, ist es nie leise. Es wird immer lauter. Weil je lauter wir reden, desto mehr Recht haben wir am Ende. Wir treiben mit unseren Worten, mit der Lautstärke Menschen in die Enge. Und es gibt noch eine tolle Methode. Je mehr du redest, ohne eine Pause zu lassen, die anderen gar nicht mehr zum Nachdenken kommen zu lassen, wirst du immer mehr merken, dass die anderen gar keine Widerrede mehr einlegen können, weil du immer Recht hast und sie gar nicht mehr widersprechen können. Mit meinen Worten kann ich jede Menge Druck ausüben, mit den Argumenten, die ich bringe. Die zweite Sache, die mir einfällt, wenn da irgendjemand sich so versucht, mich zu kritisieren, ist, dass ich meine Macht einsetzen will. Wenn ich größer bin als der andere, werde ich das auch zeigen und sagen, du gegen mich. Wenn ich stärker bin als der andere, werde ich ihn irgendwie festhalten, meine Überlegenheit einem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Ich kann auch mein Geld einsetzen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, solange ich deine Ausbildung bezahle, ich kann auch meine Beziehungen einsetzen. Früher hieß das, ich hole meinen großen Bruder. Heute heißt das, sie hören von meinem Anwalt. Oder die anderen sehen das genauso. Und schon hast du deine Macht eingesetzt, um dem anderen zu zeigen, na, wer hat wohl recht? Aber ich glaube, die beliebteste menschliche und fleischliche Waffe ist der Vorwurf. Dann lenke ich nämlich von mir ab und ich kritisiere den anderen und rede nur noch über seine Schwächen. Aber du, schau doch zuerst mal bei dir selber. Und die anderen sind ja noch viel schlimmer als ich. Fleischliche Waffen sind hart und sie hinterlassen immer Wunden, weil sie gegen den anderen gerichtet sind. Weil ich damit mich schützen will und meine Position stärken will. Aber mit diesen Waffen entsteht nie Gemeinschaft. Es geht immer etwas auseinander. Es ist immer einer gegen den anderen. Und Paulus weiß, womit wir so oft kämpfen. Und darum sagt er, weil ich Christus gehöre, habe ich andere Waffen. Will ich genau diese Waffen nicht einsetzen, um mit Worten, mit meiner Macht, mit Vorwürfen gegen euch zu arbeiten. Aber diese Waffen, die ich habe, sagt Paulus, die sind nicht so beeindruckend, aber die verändern. Er sagt, diese Waffen kommen von Gott und sie dienen dazu, Festungen niederzureißen. Und diese geistlichen Waffen erkennt man daran, dass ich mit ihnen nicht gegen einen anderen kämpfe, sondern um ihn. Ich will ihn nicht besiegen, ich möchte ihn gewinnen, um gemeinsam mit diesem Menschen Gott zu ehren. Das wäre das Beste, was am Ende rauskommen kann. Aber was sind das für Waffen? Paulus beschreibt einige davon im Epheserbrief, im Bild mit der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6. Die meisten sind erstmal so eine Art Schutz. Ich beschränke mich jetzt mal auf eins, was für mich vieles zusammenfasst, nämlich auf den Schild des Glaubens oder auf den Glauben an sich. Glauben heißt, ich vertraue darauf, dass Jesus Christus hier ist, dass er die Situation kennt und dass er sie beherrscht. Darum muss ich die Menschen jetzt nicht verändern und besiegen, die mir gerade zu schaffen machen. Glaube heißt für mich, ich stehe in dieser Situation nicht allein. Ich rechne mit Jesus, ich vertraue auf ihn. Das ist eine Waffe, die ich habe, ein Schutz, mit dem ich hier in die Situation hineinkommen kann. Und dann kann ich mir alles andere erstmal anhören, was da an Kritik kommt. Und ich kann auch manches aushalten, weil ich weiß, es kommt nicht darauf an, was ihr Menschen von mir haltet, sondern dass Jesus mich hält. Dann wird auch manches an mir abprallen und sagen, das ist nicht meine Baustelle, damit muss ich mich jetzt nicht weiter belasten. Aber wenn ich im Glauben die Situation aushalte, kann ich auch manches an mich herankommen lassen und prüfen, wo hat der andere recht mit seiner Kritik? Wo habe ich mich wirklich falsch verhalten? Was ist nicht in Ordnung gewesen und was müsste ich bei mir ändern? Aber ich weiß, daran hängt mein Wert nicht, weil ich hier im Glauben an Jesus Christus bin, im Vertrauen auf sein Wort, mit dem Gürtel der Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Wort Gottes als Schwert des Geistes, weil ich weiß, das, was Gott über mich gesagt hat, das gilt trotz meines Versagens. Paulus sagt, das ist meine erste Waffe, die ich habe, mein Glaube, mein Vertrauen auf Jesus Christus. Und eine andere geistliche Waffe, die wir bei Paulus sehr oft sehen, die habt ihr uns eben auch so schön im Lied zugesungen und deutlich gemacht, ist das Gebet. Das Gebet ist eine Waffe, mit der ich um einen anderen Menschen kämpfen kann. Denn wenn ich für einen Menschen bete, vertraue ich ihn, Jesus, an. Weil ich weiß, er ist auch in deiner Hand, Jesus. Du passt auch auf ihn auf, er ist dir auch wichtig. Und indem ich für einen Menschen bete, wünsche und erbitte ich für ihn Gutes. Ich kann nicht für einen Menschen beten und dann gleichzeitig über ihn negativ reden. Denn wenn ich Gottes Sicht, seine Gnade, seine Wahrheit über diesen Menschen mit hineinnehme, kommt immer etwas Positives hinein. Es verändert etwas in meinen Gedanken dem anderen Menschen gegenüber, wenn ich anfange, für ihn zu beten. Nicht um mein Recht, sondern auch für den anderen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass das die Waffe ist, die Paulus in jeder Gemeinde einsetzt? Jeder Brief, den Paulus schreibt, kommt irgendwo eine Stelle vor, wo er sagt, ich kann nicht aufhören, für euch zu beten. Immer wieder, in aller Treue. Weil er genau weiß, ich erwarte davon, dass Gott euch verändert, dass er euch weiterbringt, dass er euch dahin führt. Und ich muss mich fragen, wann habe ich zuletzt für einen Menschen gebetet, der mir zu schaffen gemacht hat? Nicht um mein Recht gebetet, sondern für diesen Menschen, mit dem ich gerade nicht klarkomme, dass Gott ihm etwas Gutes tut, dass Gott ihn segnet. Vielleicht werden wir am Ende auf unterschiedlichen Orten sein, äußerlich getrennt sein, Aber ich habe immer das Ziel, ich möchte weiter Gott ehren können, am liebsten mit dir gemeinsam. Darum bete ich. Aber die stärkste Waffe, von der Paulus spricht, ist die Liebe. Das ist ja das große Thema im ersten Korintherbrief. Das ist ja auch die Jahreslosung, die uns durch dieses Jahr begleitet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und diese Liebe kommt von Gott. Christus lebt sie uns vor und bringt sie in unser Leben hinein. Und Liebe ist eine geistliche Waffe. Es ist eine Kraft, die verbindet. Eine Kraft, die mich mit einem anderen verbindet, weil sie es schafft, Festungen aufzubrechen und niederzureißen. Aber eben nicht mit Gewalt, sondern im ersten Vers spricht Paulus davon mit Sanftmut und Güte. Genauso ist Christus uns begegnet, mit Sanftmut und Güte. Und in einer Auslegung hat einer geschrieben, Sanftmut ist beharrliche Milde. Da bleibt einer dran, ständig, auch in schwierigen Zeiten, beharrliche Milde. Und Güte wird beschrieben als helfende Liebe, die wieder aufrichtet. Dass ich da wieder etwas aufrichten will, was Neues schaffen will. Wir Menschen haben so viele Festungen, in die wir uns zurückziehen. Immer wieder. Es gibt die Festung der Enttäuschung. Es hat doch keinen Zweck. Ich bin nicht gut genug. Die anderen hören ja sowieso nicht zu. Es gibt die Festung der Müdigkeit. Ich habe doch alles versucht. Ich kann nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Es gibt die Festung der Verletzung. Weißt du eigentlich, was du mir angetan hast? Wie weh mir das getan hat? Wo versteckst du dich eigentlich gerade? In welcher Festung? Wohin haben sich Menschen zurückgezogen, die dir am Herzen liegen? Manche vielleicht in die Festung des Kopfhörers. Ich höre nur noch Musik und will alles abblocken, was irgendwie von außen auf mich rankommt. Manche haben nur noch Augen für ihr Smartphone und sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, ich schaue nur auf das, was ich dort in den Chaträumen sehe, was da über mich gesagt wird. Manche haben so eine Festung Sport, nur noch am Trainieren, Hauptsache die Fettwerte stimmen. Manche denken nur noch an Arbeit. Ich habe doch immer was zu tun. Komm mir nicht mit deinen Ansprüchen, Forderungen oder Wünschen. Und die meisten von uns haben selber schon in solchen Festungen gelebt. Vielleicht hast du mit Menschen zu kämpfen gehabt, die es dir schwer gemacht haben. Vielleicht hast du selber auch in deiner Lebensgeschichte gemerkt, dass es Höhen und Tiefen gab, wo du sagst, damit komme ich einfach nicht zurecht und hast dich zurückgezogen. Vielleicht, weil dein Gewissen sich immer meldet, das Gefühl, dass es reicht nicht, was ich mitbringe. Vielleicht deine Schuld, ich habe schon wieder versagt, Dinge getan, die nicht gut waren. Vielleicht ziehst du dich zurück, weil die Entwicklungen der Gemeinschaft dir nicht gefallen. Aber dann frage ich dich, warum bist du heute hier? Noch hier. Wieder hier. Gott muss irgendwas in deinem Herzen aufgeknackt haben. Er muss es geschafft haben, durch deine Mauern zu kommen, sonst wärst du heute nicht hier. Und meistens wird Gott dazu Menschen gebraucht haben, die dir mit Liebe begegnet sind, die mit beharrlicher Milde an dir dran geblieben sind, die dich mit helfender Liebe wieder aufgerichtet haben. Und nur deswegen können wir heute gemeinsam Gott loben, weil Menschen für dich geglaubt und gebetet haben und dich nicht losgelassen haben. Es sind mächtige Waffen, die von Gott kommen und dazu dienen, Festungen niederzureißen. Und Paulus sagt, ich kämpfe mit diesen geistlichen Waffen gegen eure Vorwürfe, setze ich mein Vertrauen auf Jesus Christus. Ich halte mich an Gottes Wort. Ich bete für euch, ich begegne euch mit Liebe. Ich will diese Festungen zerstören und nicht euch. Denn was zwischen uns steht, verhindert die Gemeinschaft, dass wir gemeinsam Gott ehren können. Und darum setzt Paulus diese Waffen nicht ein, um Menschen fertig zu machen, sondern um falsche Verständnisse aufzudecken. Und er beschreibt das so: Es sind Gedankengebäude und Hochmut, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Denn was zwischen Gott und mir steht, das verhindert, dass wir ihn ehren können. Es ist nicht die Hauptsache, dass Frieden herrscht und wir alles miteinander immer nur regeln können. Es gibt nicht Frieden um jeden Preis. Das Entscheidende ist, steht Gott wirklich in der Mitte? Und das war in Korinth das Problem. Denn dort war die Tendenz, dass man immer Menschen in die Mitte gestellt hat, dass man sie verehrt hat. Und dann hat man immer verglichen, wer ist der bessere Redner, wer hat die besseren Gaben, wer hat die größeren Erfolge vorzuweisen. Und Paulus hat schlecht abgeschnitten. Aber er sagt, ihr kritisiert mich, ja, aber eigentlich stellt ihr euch immer über Gott. Ihr rückt Gott aus dem Mittelpunkt. Ihr stellt Menschen in die Mitte. Und das passiert uns auch immer wieder mal. Manche Menschen betonen die Gnade Gottes so sehr, dass er jeden Menschen bedingungslos liebt, dass sie ganz vergessen, seine Heiligkeit zu betonen. Aber wer Gott harmlos macht, verliert die Ehrfurcht vor ihm. Und andere betonen seine Wahrheit so sehr, dass er jeden Menschen richten wird und über alles informiert ist und Bescheid weiß, dass sie Gott gnadenlos machen. Aber wer diese Gnade Gottes aus dem Blick verliert, der verliert die Liebe, der verliert das Vertrauen zu ihm. Und Paulus schafft es tatsächlich, beide Dinge im Blick zu behalten. Er kann von sich sagen, 1. Timotheus 1, ich bin der Erste, der Schlimmste unter den Sündern. Und in 1. Korinther 15 sagt er, ich bin der Geringste der Apostel, der es am wenigsten verdient hat. Das ist die Wahrheit. Und im gleichen Atemzug schreibt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin Gottes Bote, durch den er bei euch arbeitet. Und das Ziel ist, dass wir gemeinsam Gott ehren, denn in seinem Reich gilt beides, seine Gnade und seine Wahrheit. Wenn du eins davon wegnimmst, kannst du Gott nicht mehr erkennen, kannst du ihn nicht mehr ehren, dann fehlt etwas ganz Entscheidendes. Die menschlichen Waffen sind immer geprägt von meinen Gedanken und von einem gewissen Stolz, der sich über Gott erhebt. Denn bei den menschlichen Waffen stehe immer ich im Mittelpunkt. Ich muss für mein Recht sorgen. Ich muss für meinen Sieg kämpfen. Ich muss etwas tun. Ich muss stark sein. Immer wieder wird betont, was ich jetzt schaffen muss. Die geistlichen Waffen haben einen anderen Mittelpunkt. Die haben Gott als Mittelpunkt, weil sie von ihm kommen. Und dort wird betont, ich vertraue, weil Gott da ist, weil er alles beherrscht, weil ich hier und jetzt in seiner Hand bin. Darum will ich mich dir anvertrauen. Und das braucht immer eine Entscheidung von mir. Wenn ich diese geistlichen Waffen nutze, vertraue ich auf Gottes Versprechen, auf seine Macht. Und damit handle ich gegen meinen Instinkt, gegen das, was ich eigentlich machen möchte. Ich handle gegen meine natürliche Reaktion und sage, ja, mir würden jetzt viele Worte einfallen, mit denen ich mich zur Wehr setzen könnte, aber ich will mein Vertrauen auf Christus setzen. Ehrt es wirklich ihn, wenn ich jetzt so reagiere? Dient es wirklich unserer Gemeinschaft, wenn ich jetzt mit Vorwürfen und meine Pluskarte, meine Stärken alle ausspiele? Paulus sagt, ich möchte Gott vertrauen und mich ihm unterordnen. Und deswegen endet er diesen Gedankengang damit, dass er sagt, jeden solcher Gedanken, der sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, bei anderen Menschen, aber auch bei mir, den möchte ich gefangen nehmen und ihn Christus unterstellen. Herr, du stehst für mich drüber, weil deine Gnade, deine Wahrheit für mich zählt. Und mein Ziel ist bei dem, was ich sage und wie ich reagiere, können wir am Ende noch Gott gemeinsam ehren? Hilft das dazu? Ich vertraue dir, Herr, gerade jetzt. Ich habe euch nur mal hineingenommen jetzt in so ein paar Gedanken, die Paulus hier äußert. Es ist viel mehr drin. Aber mir ist es heute wichtig, dass wir immer wieder sagen, wem ordne ich eigentlich meine Gedanken unter, meine Reaktion, das, was sich in mir oft regt. Mit welchen Waffen kämpfst du? Ich wünsche euch, dass ihr im Vertrauen auf unseren Herrn gute Entscheidungen trefft und richtig reagiert zu seiner Ehre, unter seiner Gnade, unter seiner Wahrheit. Amen. Und dazu möchte ich mit euch ein Lied singen, das uns dabei hilft, nämlich sich klar zu machen, wo ist eigentlich der Halt meines Lebens? In Christus ist mein ganzer Halt.